Deutschlandfunk.
Hallo, ich bin Massimo Majo. Herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Wie bemerkt man, dass der Krieg begonnen hat? Vielleicht, wenn man mit einem Getränk in der Hand auf dem Balkon sitzt und plötzlich sieht, wie der Flughafen am Horizont in Flammen aufgeht. Oder vielleicht, wenn es einen bestimmten Nagellack, den man sonst immer gekauft hat, plötzlich nicht mehr im Supermarkt gibt. In dem folgenden Hörspiel erzählen drei Menschen von ihren Erinnerungen an den Beginn der Jugoslawienkriege Anfang der 90er Jahre. Wie brutal und absurd sich dieser Krieg in ihrem Alltag breit gemacht hat und wie ihr Leben für immer verändert hat. Die drei waren damals um die 20, sie sind geflohen und sie schauen Jahrzehnte später von Deutschland aus zurück. Sie sprechen Bosnisch und Deutsch, erzählen und übersetzen sich gegenseitig und sie verflechten ihre Erinnerungen und ihre Perspektiven zu einer gemeinsamen Erzählung.
Landschaften, Synchronisation der Fluchtwege. Von Vanessa Berbo, Branko Šimić und Jons Vukorep.
Idi sadružemo ljubavi, pozdrav mi odnesi mojoj ti. Put u mom tu je kraj umoran, ovdje ja ću stati, želim mir.
Das Einzige, woran ich mich aus dieser Zeit erinnere, ist der Alkohol, Theater und Jungs.
Die 80er Jahre an sich und alles, was damals in Jugoslawien geschah, haben eine außerordentlich positive Energie mit sich gebracht. Alle Menschen waren voller Enthusiasmus, voller Erwartungen, voller Hoffnung.
Dalje sad mogu sam poći na kode, ja ću naći ili ti.
Ja sam bio svaki dan zaljubljen.
Ich war jeden Tag verliebt.
Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja. Kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tak. O, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica let.
Ta neki stvarno korijen Bosne, jel, gdje je to zajedništvo nije od, ne znam, od...
In den wirklichen Wurzeln Bosniens ist dieses Zusammenleben nicht von gestern. Das besteht wirklich seit Jahrhunderten. Und so gibt es zum Beispiel einen Nachbarn, der ist Moslem. Wir sind katholische Kroaten und dort die orthodoxen Serben. Das ist eine absolut normale Situation. Die Menschen helfen sich hier gegenseitig, anstatt dass sie sich abschlachten. Also das ist die Normalität. Und damit bin ich definitiv aufgewachsen.
Ich bin im Sandžak in Serbien geboren. Und wir hatten dort immer einen latenten, oder besser gesagt permanenten Krisenzustand. Und Sarajevo war für mich im Prinzip das Jugoslawien, das ich in meinem Serbien niemals gehabt habe. Nicht als kleines Kind, nicht später als Teenie.
Es gibt eine kleine Anekdote, die mir mein Vater erzählt hat. Seine Mutter hatte die Gewohnheit zu sagen, es sei ganz normal, dass der Mensch in seinem Leben einmal alles verliert und vertrieben wird. Ich habe das als Heranwachsender belächelt, weil es für meine Einbildungskraft, meine Fantasie unvorstellbar war, dass wir in einer Zeit der Elektrizität, des Fernsehens, Skateboards und der Punks, dass wir in irgendeiner Weise mit dieser Dramatik, diesem Unglück des Krieges konfrontiert werden könnten.
Idi sadružemo ljubavi, pozdrav mi ponesi njoj ti. Put u mom tu je kraj umoran, ovdje ja ću stati, želim mir.
Ich erinnere mich, in Sarajevo hatten sich schon auf eine bestimmte Art die Paramilitärs formiert, vor allem die serbischen Paramilitärs. Die hatten die Gewohnheit, einfach so aus einer Laune heraus, sind sie in einem LKW, der so halb abgewrackt war, durch die Stadt gefahren. Und sie waren, glaube ich, auch bewaffnet. Und auf der Ladefläche hinten haben sie Lieder gesungen und gebrüllt. Sie wollten mit Absicht ihre Präsenz zeigen.
Also in Mostar war es normal, dass Reservisten aus Gewehren schießen und alles durcheinander bringen oder dass sie über Leute herfallen oder was weiß ich. Ich kann mich noch ganz gut an meinen montenegrinischen Reservisten erinnern. Er hatte sich gerade vor den Theatern ein Haus gelehnt, das ist in der Marschall-Tito-Straße. Er brüllte so gegen 1:30 Uhr nachts. Jetzt werde ich auf die Marschall-Tito-Straße pissen. Und ich stehe oben auf der Terrasse und ruft zu ihm runter: Piss doch deine Mutter auf den Kopf, du Wichser! Also, ich komme in die Schule, als Tito stirbt, und ich schließe das Abitur ab, gleichzeitig mit dem Zerfall Jugoslawiens, und der Krieg beginnt.
Wieso? Wieso hast du nicht begriffen, was geschieht? Warum hast du nicht deine 3 Plastiktüten zusammengepackt und dein Kosmetikkofferchen und bist gegangen? In Mutters Fotze, wohin auch immer. Doch wer Sarajevo in dieser Zeit erlebt hat, der kann sich nicht vorstellen, dass ihm etwas passieren kann. Überhaupt die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass das alles zerfallen könnte, das war für mich, dann brauche ich sowieso danach nicht weiterzuleben.
Letzten Endes war es eine Tatsache, dass Sarajevo gerade aus den Bergen, gerade von oben, wohin die Bewohner Sarajevos nicht gegangen sind, gerade dort oben war seitens der Militärs alles bereit für den Krieg. Und wir hatten keine Ahnung davon. Es gab natürlich Menschen, die darüber geflüstert haben und die sagten: Passt auf, dort oben ist schon die Artillerie über der Stadt. Aber das hat so unglaublich und abstrakt geklungen, dass du das nicht begreifen konntest.
Musik
1991 bekomme ich den Anberufungsbefehl zum Militärdienst. Gleichzeitig versuche ich, mich an der Akademie in Belgrad und in Sarajevo anzuschreiben. In Sarajevo werde ich in die Kunstakademie aufgenommen, denn mein Traum war es immer, Kunst zu studieren. Und jetzt muss ich versuchen, irgendwie der Wehrpflicht zu entgehen, die praktisch und faktisch bedeuten würde, ich muss direkt an die Front in Kroatien. Ich packe meine Sachen zusammen, als erstes meine Mappe, mit der ich mich an der Akademie beworben hatte. Ich nehme sie unter den Arm und fahre über Belgrad nach Deutschland. Das bedeutet, meine Flucht vor der Wehrpflicht war in Wirklichkeit auf eine Art die Flucht aus dem Land. In dem Augenblick wusste ich das nicht. Ich habe nicht angenommen, dass das so schnell hochkochen würde.
März 91. Ich war damals bei einem Gastspiel im Volkstheater in Belgrad. Ich kann mich gut erinnern. Es war Frühling, ein ganz heller Tag. In der Stadt war so eine Spannung. So eine Spannung war in der Stadt. Gerade waren die großen Demonstrationen beendet, bei denen Slobo Milošević Panzer auf Serben geschickt hat. Ich weiß nur, dass mir damals der Gedanke kam: Scheiße, was werden sie mit uns machen? Was wird er mit anderen machen, wenn der in der Lage ist, Panzer auf sein eigenes Volk zu schicken?
1992 auf dem Platz vor dem Parlament in Sarajevo waren die sogenannten Friedensdemonstrationen. Ich war dort mit meiner Freundin und dort hinter dem Parlament war eine Brücke, bei der schon die Barrikaden errichtet waren. Es gab dort maskierte Männer bis zu den Zähnen bewaffnet, das wusste man. Und in einem Moment des Enthusiasmus setzte sich ein Teil der Masse in Bewegung. Aus diesem guten Willen heraus gingen sie, die Barrikade zu entfernen, sie einfach abzureißen, meine Freundin und ich hinterher. Ein Typ stand vor der Barrikade, vollkommen maskiert, mit einem kurzen automatischen Gewehr.
Er stand da und fängt an zu schießen. Er fing an, in die Luft zu schießen, total laut. Er fing zuerst an zu schießen, so halbautomatisch, die kann man wohl einstellen, keine Ahnung. Und das sieht so aus. Und er lässt das Gewehr langsam runter und er richtet es langsam in Richtung der Masse, die sich auf ihn zubewegt. In diesem Augenblick haben die Menschen begriffen, um was es da geht, und sie sind nur so auseinandergelaufen in zwei Richtungen, denn er schoss genau in die Mitte. Das geht so. Er lässt es niedersinken. Und ich habe es geschafft, meine Liebe im letzten Augenblick zu ergreifen. Da war so ein kleiner Kanal da vor dem Parlament. Und ich habe sie auf die Seite geschubst. Und in dem Moment hörte man nur, wie die Schüsse auf dem Asphalt widerhallen. Und das dort, das war der Anfang des Krieges. Das ist definitiv der Anfang des Krieges.
Für mich gibt es dazu mehrere Szenen. Zum Beispiel, als ich das erste Mal gesehen habe, wie eine Frau Eier auf der Straße verkaufte. Das heißt, du konntest sie nicht mehr im Laden finden, deshalb wurden sie auf der Straße verkauft. Oder als die Nachbarin kam und sagte, Vanessa, das ist wirklich eine Scheiße. Es scheint, dass der Krieg tatsächlich begonnen hat. Es gibt meinen Nagellack nicht mehr und auch den Lippenstift, 17, Samantha Nummer 17.
Ich kam nach Hause, ich komme herein, zuerst der Gang, und im Gang sah es aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Alles durcheinander, die Kleider, alles war definitiv zerbrochen, so ein totales Chaos. Also gehe ich ins Wohnzimmer hinein und da erst sehe ich, dass die Glaswand total zerbrochen und zerstört ist. Später hat sich herausgestellt, dass eine Granate, die erste Granate, die auf Sarajevo gefallen war, zumindest habe ich das so gehört, dass sie in den Hof unseres Hauses gefallen war.
Wir saßen so nachts auf der Terrasse und hatten noch eine halbe Flasche Whisky, Jack Daniels, wie in den guten alten Zeiten. Es gab immer diese Versuche, so schrecklich es auch sein mag, du versuchst immer zur Normalität zurückzukehren. Und ein Glas guten Whiskys in einem richtigen Whiskyglas, das ist so ein Versuch. Wir saßen, also ich, mein damaliger Freund und Marco. Wir saßen da, haben uns unterhalten und schauten zum Flughafen, der explodierte. Rote Flammen, Explosionen. Aber in der Stadt war gar nichts. Das heißt, es ist noch kein Krieg da. Und dann etwas später sitze ich so und sehe etwas Rotes hier. Einen grellen roten Punkt. Und ich so, was habe ich denn da? Ich denke, naja, wir rauchen und vielleicht ist mir die Glut runtergefallen. Ich wieder so. Und das wanderte hier, wieder, knallrot und flackert. Und dann wird mir klar, es ist keine Zigarette, es bewegt sich. Ich kann es nicht entfernen, es ist kein Glühwürmchen. Und dann wird mir klar, der Laserpunkt eines Scharfschützen. Aber er hat nicht geschossen. Er hat nicht geschossen, er wollte nur ein bisschen spielen.
Wir haben jeden Morgen überlegt, wie wir in meine Heimatstadt Tuzla fahren können. Es gab einen Zug nach Tuzla aus Sarajevo und wir haben es geschafft, in diesen Zug einzusteigen. Der Zug fuhr langsam aus der Stadt Richtung Alipaschino Polje, Richtung Lidža. Am Tag davor waren schon schrecklich viele Granaten gefallen. Das letzte Bild: all die Menschen, die außer sich waren im Zug, und das letzte Bild von Sarajevo, als ich mich umdrehte. Eine brennende Stadt. Du konntest gar nicht mehr verorten, wo genau, aber die Stadt brennt, definitiv.
Für mich hat der Krieg in dem Augenblick begonnen, als Menschen verschwanden.
Und in Tuzla? Ich komme nach Hause. In Tuzla ist alles ruhig. Die Menschen trinken Kaffee, die Sonne scheint. Ich erinnere mich, es war sehr schönes Wetter. Kein Mensch versteht etwas. Also das ist 100 Kilometer von Sarajevo entfernt. Eine vollkommen andere Welt, definitiv eine andere Welt.
So kam der Augenblick, der Moment, in dem ich begriff, in welcher Situation ich mich befand. Als ich begriff, dass Tuzla ganz sicher in einigen Tagen angegriffen wird. Dass man das absolut nicht vermeiden kann, genauso wie Sarajevo. Und dass es geschlossen sein wird, von allen Seiten. Ich erinnere mich, ich kam nach Hause und sagte zu Mutter und Vater, ich fahre morgen. Sie hatten damit gerechnet. Und dann habe ich ein paar Sachen zusammengepackt und am nächsten Tag stellte sich natürlich die Frage, wohin? Wohin?
Gdje?
Licht. Immer dieses Licht. Es war schon Frühling, später Frühling, und ständig schien die Sonne.
Wenn du auf der Straße spazieren gehst und auf einmal an einem solchen sonnigen Tag siehst du riesige Flecken Blut, die in diesem Licht noch röter aussehen und ganz unwirklich erscheinen. Und sagen wir mal, was mir aus dieser Zeit geblieben ist, auf eine absurde Art ist es mir aufgefallen, dass alle diese Flecken von Blut immer so Formen hatten, die man definieren konnte. Sagen wir eine Blume oder eine Wolke oder ein Stern. Ich erinnere mich, einmal war ich auf dem Weg zur Akademie am Tage und ich traf eine Nachbarin von einem guten Freund von mir. Und ich fragte sie so im Vorbeigehen, ob sie ihn gesehen habe, ob alles okay ist mit ihm. Anstatt mir zu antworten, fragte sie mich, hast du den Blutstern gesehen? Vor der Čeka. Nein, sagte ich. Sie sagte, geh gleich, schau ihn dir an, er ist noch da, das ist Adis Stern. Ich bin dann dorthin und da war der blutige Stern von Adi und ein Schuh.
Im Grunde wusste ich überhaupt nicht mehr, was vor Ort geschieht. Diese politische Relativität, das war auch etwas, das mich in der Tiefe meines Wesens erschüttert hat. Dass ich mich im Prinzip nicht mehr auf die Medien verlassen kann und nicht wissen kann, was passiert. Nein, ich bin aufgestanden, vor allem in dieser Wohnung. Stellt euch eine große, spartanisch leere Wohnung vor. Leere Wände, keine Bilder an der Wand, so interessante moderne Möbel und so Details. Ein riesen Balkon mit dem Blick auf Braunschweig. Ich stand im Prinzip auf, ging hinaus, um ein halbes Brot zu kaufen, dann Kaffee kochen und trinken, frühstücken, die Zeitung lesen, Radio hören. Und dann war ich gleich ganz fertig. Die erste Sache, von der du hörst, da fällst du gleich in Ohnmacht. Es war wirklich beschissen. Im Prinzip habe ich mich damit beschäftigt, mich an der Akademie zu bewerben und habe an meiner Mappe gearbeitet. Ich habe so große Formate gezeichnet, leere Bilder. Das war damals mein Stil. Ich zeichnete leere Bilder und ich habe geputzt. Ich wollte, dass das WC sauber ist, dass die Küche sauber ist, dass der Gang sauber ist. Ich habe gesaugt, die Fenster geputzt, den Müll hinuntergetragen. Das war der Alltag.
Über Budapest kommen wir in Salzburg an. Und da ging nichts mehr. Nach Deutschland braucht man Visa. Man kann nicht rüber, alle müssen aus dem Zug aussteigen und so weiter. Das war der erste Tag, an dem die roten jugoslawischen Pässe nicht mehr gültig waren, als Visum. Ja, und so steigen wir aus dem Zug aus und in Salzburg am Bahnhof. Wir kommen in die Halle hinein und dort waren ungefähr 500 bis 600 Menschen. Alle aus dem ehemaligen Jugoslawien. Unwahrscheinlich voll. Alles. Denn die Halle dort ist nicht groß. Nicht so groß wie in Hamburg oder in Berlin. Sie ist so klein und sie ist voll von Menschen. Und alle haben dasselbe Problem. Die Visa nach Deutschland.
Das hatte immer mit dem Licht zu tun. Mit Licht und mit Blumen. Ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben so viele bunte Blumen gesehen habe. Ich sehe die Blumen im Park, die keiner gepflanzt hat, und ich denke nicht, oh, was für schöne Blumen, sondern ich denke, schade, dass man sie nicht essen kann. Die Natur um uns wucherte, nur die Vögel waren verschwunden. Es waren keine Vögel mehr da. Es war kein einziger Vogel mehr zu hören. Und alles andere wucherte, außer das Urbane, die Häuser. Das alles ähnelte immer mehr der Hölle.
Und wir kamen ins Zentrum Salzburgs. Wie Salzburg aussieht, das ist ja bekannt. So ein total unwahrscheinlicher Kontrast zu dem, was ich hinter mir gelassen hatte. Einen größeren Kontrast konnte ich mir nicht vorstellen. Und es fiel mir ein, dass da, genau, ich sagte, wir gehen jetzt ins Mozart-Museum, in das Geburtshaus von Mozart.
Und dann geht es los. Also ich höre, wenn sie abgeschossen wird, wenn die Granate oben auf dem Trebević abgeschossen wird, hört man das so. Und dann zählst du. Du wartest, wartest, 1, 2, 3, 4, 5, und dann hörst du. Sie fliegt vorbei, 4, 3, 2, und so ungefähr, im 2-Minuten-Rhythmus, dann wieder. Aber ich liege vollkommen entspannt, ruhig. Das heißt, ich habe Zeit von dem ersten, dann zählst du ungefähr 7, 8. Wenn ich das nicht höre, dann habe ich vielleicht gerade noch 3 Sekunden, um mich im eigenen Arsch zu verkriechen oder wo immer.
Ich habe Schnecken gesammelt. Das heißt, es hatte am Tag davor geregnet und überall waren Schnecken. Dann gingen wir Schnecken einsammeln. Die Schnecken sind super lecker. Das war die einzige Möglichkeit, etwas Wertvolles zu essen. Etwas, was eine Qualität hat. Und ich hatte einen riesigen Topf und ich habe sie da reingetan. In diesen riesigen Topf, in das kalte Wasser und habe den Deckel drauf getan. Und ich warte. Man muss wohl eine gewisse Zeit abwarten, damit sie sterben und du sie nicht lebend abschlachten musst. Und da fingen die Granaten an einzuschlagen und ich bin in den Keller gerannt. Als ich dann ungefähr eine Stunde später zurückkomme, mache ich die Tür von der Küche auf, alles voller Schnecken. Sie sind alle aus dem Topf gekrochen, sie haben den Deckel entfernt und sind alle herausgekrochen, sie waren überall. Auf den Gläsern, auf dem Boden, die Schnecken, 200 Stück. Und ich fing gerade an, die Schnecken einzusammeln und da höre ich auf einmal, ich denke, 1, zwei, drei, vier,
fünf,
sechs, sieben, hört man nicht, acht. Ich habe mich schnellstens im Backofen verkrochen, in die Backrohre vom Herd. Und überleg mal, so in der Backröhre, so mit so Gesicht. Sie war irgendwo in der Nähe eingeschlagen, so 100 Meter weiter. Und ich denke, du Blöde, was hast du davon, wenn dein Kopf übrig bleibt und es dir den Arsch wegfetzt? Du hast sowieso keine Chance. Aber irgendwie war es trotzdem super. Ich in der Backröhre, die Schnecken um mich herum, die Granate ist eingeschlagen, was soll's.
Es stellt sich die Frage, wo können wir in Salzburg schlafen? Und mein Freund aus Wornik sagte, da sei ein Hotel im Zentrum Salzburgs, in dem Flüchtlinge aus Bosnien untergebracht sind. Wir werden zwar kein Zimmer und kein Bett zum Schlafen bekommen, aber wir können irgendwo eine Ecke finden. Das war die perfekte Lösung. Zuerst hat er mich in die vierte Etage geführt. Dort ist einer seiner Nachbarn. Und wir gehen zu ihm, einen Kaffee trinken. Das ist so ein bosnisches Ritual. Er ist also oben mit seiner Familie. Das Erste, was ich sehe, ist ein Mensch.
Buddha.
Totales Nirvana. Nichts. Er ist ganz ruhig. Ein Mensch, der eine unwahrscheinliche Ruhe ausstrahlt. Er sitzt auf dem Bett. Um ihn herum spielen die Kinder. Die Frau kocht Kaffee.
Und dann beginnt er zu sprechen. In seinem unglaublichen Ruhe.
Und dann fängt er an zu erzählen. In seiner unwahrscheinlichen Ruhe. Wie vor kurzer Zeit die Chetniks, die Freischärler Arkans, Spezialeinheiten, in sein Dorf gestürmt sind in Ostbosnien. Wie sie gleich, nachdem sie bei seinem Haus angekommen waren, alle Männer, Frauen und Kinder waren schon geflohen, vor die Mauer gestellt haben und sie in den Rücken im Stand erschossen
hatten.
Es gab kein Gericht, nichts. Einfach so vor der Mauer aufgestellt und sie erschossen. Das ist so passiert. Sie waren fünf oder wie viele es waren, Gewehre, geschossen. Er ist gefallen. Alle sind gefallen. Die Freisteller Arkans hatten wahrscheinlich keine Zeit, die Toten zu überprüfen. Sie sind weiter, zum nächsten Haus, zum nächsten Dorf. Und er erzählt, auf einmal wachte er auf, dieser Buddha, der da auf dem Bett sitzt, vollkommen ruhig. Er wachte auf und schaute sich um. Alle sind tot, seine Brüder wahrscheinlich, ich weiß nicht, Verwandte, Männer. Bei ihm war der Schuss praktisch hier irgendwo hereingekommen und hier hinaus. Erst jetzt merkte ich, dass er ein Loch in der Backe hatte. Das war mir vorher gar nicht aufgefallen. Es wurde kein vitales Organ verletzt. Der Schuss kam hinein und wieder hinaus. Und er war wegen dem Schock und dem Schlag in Ohnmacht gefallen. Einige Stunden später ist er aufgewacht, hat gesehen, alle sind tot und dann ist er geflüchtet, wohin auch immer. Und dann ist er nach Tuzla gekommen und aus Tuzla wurde er gleich nach Österreich evakuiert.
Und dann fing ich erst an zu begreifen, woher diese Ruhe kam, die dieser Mann innehat. Die Frau ist außerordentlich glücklich, fröhlich. Er lebt ein neues Leben, klar. Er war schon gestorben und ist von den Toten auferstanden. Jetzt begreife ich noch detaillierter, noch präziser den eigentlichen Charakter des Krieges in Bosnien.
Charakter Rata Bosnien.
Es war Herbst 92. Ich habe meine Zeit in dieser leeren Wohnung verbracht, in Braunschweig, ohne Fernseher, mit Zeitung, mit Radio. Und als sie dann herausgestellt hat, dass in Bosnien Lager eröffnet werden und dass es sogar zum systematischen Frauenmissbrauch kam, und zu systematischem Pogrom der Bevölkerung. Das hat mich in so ein Loch geworfen. Ich weiß es nicht. Das war im Prinzip der existenziellste Moment in meinem Leben. Ich fühlte mich so verloren und
Salzburg ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Jetzt augenblicklich, aus dieser Perspektive, weiß ich nicht mehr, was von dem, was ich erzählt habe, ist wirklich geschehen und was davon ist ein Mythos, der blieb. War das wirklich so, wie ich es erzählt habe? Oder habe ich vielleicht etwas geschönt oder etwas weggelassen? Denn diese Zeit und diese Momente waren so intensiv. Das war so eine intensive Zeit, dass es mir jetzt ziemlich abstrakt vorkommt, dass ich nicht mehr weiß, was Fiktion ist und was Bilder sind und was von all dem sich wirklich dort ereignet hat.
Ich befinde mich jetzt also auf der Liste mit Serben, die in Sarajevo geblieben waren. Einige Tage davor bekamen wir so eine Art Kärtchen. Ich glaube, dass ich es sogar noch habe, mit Nummer. Und das bedeutete Leben. Dieses kleine Kärtchen bedeutete den Ausgang in die Freiheit.
Im Prinzip zwingt der Krieg den Menschen, extreme Positionen einzunehmen. Pro oder Contra, die oder die. Ich hatte immer eine extreme Position, aber ich war mir ihrer nicht sicher. Ich hatte auch keine Beweise. Ich wusste nicht, um was es da wirklich geht. Du weißt es nicht. Du weißt nicht, ob du im Recht bist. Das ist wirklich der Augenblick, in dem der Mensch zum Terroristen werden kann. Das ist so ein Moment, oh yeah, am liebsten würde ich nach Paris gehen und eine Bombe werfen. Das war so mein innerer Film.
Und ich sitze so im Bus, in den aus Sarajevo. Wir kommen auf das serbische Territorium. Ich weiß gar nichts, was vor sich geht. Ich sehe die serbische Fahne mit der Kokarda und jetzt geht's los. Und ich hatte man hatte schon die Geschichten gehört über Vergewaltigungen, über Folterungen, besonders was mit Frauen passiert. Ich hatte so eine Kette, so, und daran eine Rasierklinge. Eine Rasierklinge, so wie sie früher zum Rasieren benutzt wurde. Die war noch ins Papier eingepackt und so habe ich sie an die Kette gehängt. Ich hatte also diese Rasierklinge für den Fall, dass mir jemand was antun will. Das war sehr einfach. Du packst es aus und beendest alles. Und ciao.
Und während ich in meinen Bus einsteige, sehe ich dort im anderen Bus einen von der serbischen Spezialeinheit mit so einer Liste. Und er macht Einträge in die Liste. Ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass sie noch eine Liste machen würden. Ich dachte, sie bekommen die Liste unten vom Roten Kreuz und brauchen keine neue Liste zu machen. Dann begreife ich, ich sehe durch das Fenster, dass die Leute ihre Ausweise zeigen und dass sie in eine Liste eingetragen werden. Ich denke, so, das war's. Ich habe 3 verschiedene Ausweise bei mir. Ich habe meinen Reisepass, den Studentenausweis und meinen Personalausweis. Im Personalausweis steht, meinem Vornamen und Nachnamen nach würde keiner feststellen können, welcher Nationalität ich bin und welcher Glaubensrichtung. Vanessa Baerbock, keiner hat eine Ahnung. Aber da steht noch der Vorname meines Vaters, Ismet, und das ist ein richtig muslimischer Name. Also wusste ich, wenn ich meinen Personalausweis vorzeige, keine Chance. Sie werden es gleich blicken, dass ich Moslem bin. Wenn ich meinen Reisepass vorzeige, also im Reisepass steht ebenfalls Vorname, Nachname und Staat. Der Vorname des Vaters ist nicht eingetragen, aber trotzdem. Ich war häufig in der Türkei, wo wir Verwandte und Freunde hatten. Der ganze Reisepass ist voller türkischer Stempel. Und das war schon verdächtig. Was macht sie in der Türkei? Was soll eine Serbin in der Türkei? Also konnte alles irgendwie verdächtig sein.
Und als ich so dort saß, habe ich meine Rasierklinge ausgepackt und ich hielt sie so. In diese Hand hielt ich die Rasierklinge so. Als er auf mich zukam, ich sehe, er kommt auf mich zu, ein gut aussehender Typ, in Spezialuniform, die Uniform ganz sauber. Er war sehr ordentlich, kurz geschnittene Haare und ein kurzer Dreitagebart. Und er sagte zu mir,
guten Abend.
Guten Abend.
Und ich halte die Rasierklinge. Und er sagte zu mir,
warum bist du denn so erschrocken? Wir tun dir doch nichts.
Ich bin nicht erschrocken. Ich bin nur müde und erschöpft.
Er sagte,
gut. Ausweis.
Und ich stecke meine Hand so in die Tasche und ziehe den Personalausweis heraus. Also den, wo der Vorname des Vaters steht. Das heißt, Muslim. Ich gebe ihm den Personalausweis und er hält den Personalausweis so und als ob er nicht so gut sehen kann, stellt er sich so zum Licht, dreht den Pass zum Licht im Bus und sagte dann so,
Vesna Berko. Ist das richtig?
Schaut mich so an. Ich schaue, wie jetzt? Vesna Berko, Vernessa Berbo. Und ich sage, naja, ich denke, will er mich jetzt reinlegen? Warum sagt er mir völlig andere Namen? Das ist ein serbischer Name, Vesna Berko. Offensichtlich hat er kapiert, dass ich Muslimin bin. Und dann, ich antworte so halblaut.
Nein, Vernessa Berbo.
Er aber sagte zu mir,
ich habe Vesna Berko gesagt
und schaut mich so an, direkt ins Gesicht, bedeutungsvoll. Ich sage,
na gut.
Er gab mir meinen Ausweis zurück, schrieb in die Liste Vesna Berko und verließ den Bus. Und ich denke, was war das jetzt? Was ist das für ein Horror, Vesna Berko? Ab da bin ich auf keiner Liste. Auch nicht auf denen, die später in den Zeitungen gedruckt wurden. Listen von Personen, die in den Konvoi waren. Unter meinem Namen, Vernessa Berbo, nirgendwo. Dort stand dann Vesna Berko. Also, er hat mir eine neue Identität gegeben im Prinzip. Und es ist diesem Mann zu verdanken, dass ich es geschafft habe, herauszukommen.
Im Grunde habe ich mich irgendwie in Luft verwandelt. Das war mein zentrales Gefühl zum Leben, zum normalen Leben, einem ganz unerträglich normalen Leben.
Wir kommen in Pale an. Pale ist ungefähr 20 Kilometer von Sarajevo entfernt, aber eine ganz andere Welt, eine vollkommen andere Welt. Es gibt Strom, die Menschen sind auf der Straße. Die Busse parkten vor einem Hotel. Ich glaube, das Hotel heißt Panorama in Pale.
Bis zu diesem Moment bestand alles ausschließlich aus Aktion. Es gab überhaupt keine Zeit, um über irgendwas nachzudenken. Das war die Abreise aus Sarajevo, die Abreise aus Tuzla, die Ankunft in Hamburg. Und nach diesem Haufen der Ereignisse, die mir zugestoßen waren in den letzten 5 oder 4 Monaten, auf einmal wird es eine flache Linie. Alles verschwindet. Jede Aktion verschwindet. Das war ein ziemlicher Schock.
Wir sind morgens losgefahren, so gegen 11 Uhr, von Pale Richtung serbische Grenze. Am Busbahnhof in Šabac suche ich nach einem Telefon, um zu Hause anzurufen. Da war so ein kleiner Laden und ich fragte,
darf ich das Telefon benutzen?
An der Kasse so saß eine dickere Frau. Sie sagt,
bist du denn aus diesem Konvoi?
Ja, bin ich.
In Ordnung, komm mit.
Und sie führte mich in so ein kleines Häuschen, so etwas zwischen Toilette und Büro, und dort stand das Telefon. und ich wähle. Automatisch wähle ich meine Nummer. Ich kann es nicht glauben. Jetzt werde ich meine Mutter hören. Du rufst nach Hause an, du bist draußen, du bist am Leben. Und das Telefon klingelt. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Keiner geht ran. Was ist los? Mensch, bei mir zu Hause geht immer jemand ans Telefon. Ich denke, nach 8 Monaten rufe ich an und kein Mensch ist zu Hause. Das ist total absurd.
Und bei mir zu Hause? Die Schwester bügelt, die Mutter liegt im Koma, der Alte ist rausgegangen, der Bruder ist ebenfalls irgendwo vor dem Haus. Die Mutter sagt zu meiner Schwester,
Mensch, geh doch ran, melde dich. Vielleicht ist das was Wichtiges.
Ich will nicht. Ich will mich nicht mehr melden. Immer nur schlechte Nachrichten, ich will nicht.
Geh doch bitte, vielleicht ist das was Wichtiges.
Ich will nicht.
Geh doch.
Ich will nicht. Endlich steht die Mutter doch auf, geht ans Telefon, nachdem es schon zum 8. Mal geklingelt hatte. Die Mutter hebt den Hörer ab und sagt,
Hallo.
Mama, was ist los? Wo warst du? Ich bin es.
Stille.
Hallo? Mama?
Stille.
Mama, ich bin es.
Sie war in Ohnmacht gefallen. Und als Angie, meine Schwester, sah, dass die Mutter in Ohnmacht gefallen war, sagte sie,
Verflucht nochmal diese Radioamateure. Was macht ihr mit meiner Mutter?
Und sie geht zum Telefon und sagt,
Seid ihr noch normal? Lass die Frau in Ruhe.
Mensch, Angie, ich bin es.
Joi, Maiko!
Schwesterlein, bist du das? Siehst es? Leute, siehst es?
Stille. Na, so ein verrücktes Haus. Das gibt's doch nicht. Und dann mein Bruder steigt wahrscheinlich über die Körper darüber, kommt ans Telefon und sagt,
Schwesterlein, bist du es? Hier sind alle in Unmacht gefallen. Wo bist du denn?
Ich bin in Schabbat.
Was machst du in Schabbat?
Ach, wir fahren gleich nach Belgrad. Ich rufe euch dann an.
Gut.
Hör mal, ich habe damals visuelle Kommunikation studiert und eins der Fächer hieß Theorie der Kommunikation. Man sprach davon, dass wir in die neue Epoche eintreten, in das Zeitalter der Kommunikation. Welche Kommunikation? Also echt, am besten wäre es gewesen, eine Brieftaube zu haben. Die schickst du dann von Kiselak aus nach Sarajevo und zurück. Es gab nichts. Welche Kommunikation denn? Das war total absurd. Es gab keinen Strom. Wozu braucht man dann Computer?
Der Zug bleibt stehen. Und ich steige langsam aus, meine Freundin zuerst und die hier hinterher. Und da sehe ich meine Schwester, Angie. Rennt das Gleis entlang, rennt und schaut die ganze Zeit. Schaut in die Türen, ob ich schon draußen bin. Sie rennt so, rennt und sieht mich. Und ich sehe es genau, sie schaut mir nicht in die Augen, sondern sie schaut auf meine Beine, ob ich noch Beine habe. Und dann schaut sie mir in die Augen und freut sich, die Schwester, sie hat Beine.
Doch hinter ihr, da rennt mein Bruder und kommt angelaufen und hebt mich hoch, wie eine Feder. Er wiegt 120 Kilogramm, ein Kugelstoßer. Er hebt mich in die Höhe und sagt, oh Gott, bist du geschrumpft. Und nur, oh, und er lässt mich fallen. Und ich falle auf den Bahnsteig.
Sei die, jasno sonce. Sei die, pomrači se. I ti sjajna mjesečino, zajdi u
Seit 1992 lebte ich in einer Villa. im Norden Hamburgs, bei einer deutschen Familie, die mich nach 2-3 Monaten aufgenommen hatte. Dort gab es einen riesigen Garten und alle möglichen Vorteile. Ich hatte ein eigenes Zimmer, also lebte ich nicht wie ein Flüchtling. Kein Augenblick. Im Gegenteil, das war Luxus in allem.
Herbst 92, die Fahrt nach Hamburg war interessant, wegen dem Zustand, den ich mir selber auferlegt hatte. Es war so, dass ich mich von allem abschirmen wollte, dass ich alles, was schön ist, nicht als schön annehme.
In derselben Zeit lebten meine Freunde in Flüchtlingshotels mit 3 Betten pro Zimmer. Und manche schliefen sogar unter Schreibtischen bei ihren Gastgebern. Schlafsack. Jahrelang.
Aber als ich in diesen Zug nach Hamburg reinfuhr, wenn man von Süden her in die Stadt reinfährt, kommt zuerst der Hafen und über die Brücken. Das war damals eine Art Indiensommer gewesen. Ich glaube, es war Oktober, goldener Oktober. Blauer Himmel, klares Wetter, blauer Himmel, Sonne.
Ich denke, das war zum ersten Mal im Leben eine ziemlich große, eine drastische Rekonstruktion der eigenen Person. Das geschah gerade in dieser Passivität, in dieser selbstgewählten Einsamkeit.
Ich wachte dann jeden Morgen wieder auf, um wieder auf die U-Bahn-Station zu gehen. Dort gab es Bockwurst, Currywurst, man konnte Bier kaufen. Die Leute in Hamburg trinken morgens Bier, Holsten oder Astra-Bier, ziemlich speziell.
Er ist da, also der Krieg ist die ganze Zeit da. Du erledigst die Sachen, die du zu erledigen hast, du gehst auf die Straße, du fährst mit dem Bus, gehst nach Hause zurück, du isst, du schläfst, du sprichst mit den Menschen, du arbeitest und so weiter. Und die Anwesenheit des Todes und der Tragödie ist konstant dabei.
Ich habe in dieser Zeit nichts anderes versucht als eine korrekte politische Lösung und ein intellektuelles Resultat zu finden, mit dem ich leben kann. Das ist ein Prozess, über den ich wirklich ungern rede.
Und das hat gedauert und gedauert. Und dann kam der Winter. Und dann kam der Frühling, und dann kam der Sommer, und dann noch ein Sommer, und dann noch ein Herbst, und dann noch ein Winter. Das war ein unglaublich langer Zeitraum. Und mit der Zeit nimmst du die Situation an und fängst an zu funktionieren. Du fängst an, so absurd das auch klingen mag, ein Teil des Systems zu werden. Und dann sind wir über die Felder. Wir gingen und gingen. Es ist dunkel. Man sieht gar nichts. Keiner darf reden. Wir flüstern. Wir gehen also illegal über die deutsche Grenze. Mein Kosmetikköfferchen, die Schwester hinter mir. Und nun, wir gehen weiter und gehen weiter. Und dann kommen wir raus. Und jetzt sind wir in Deutschland. Wir kommen so aus dem Wald heraus und da fängt die Straße an, so eine asphaltierte Straße. Und da stand so eine Art Kleinbus.
Und wir kommen also in Berlin an. So gegen 4:30 in der Früh. Man setzte uns ab. Alle wurden an verschiedenen Plätzen abgesetzt. Überall in kleinen Gruppen. Und wir sitzen so da, total verdreckt, wie auf dem Präsentierteller so. Die Deutschen fahren auf ihren Fahrrädern, früh morgens an uns vorbei, frisch geduscht und rasiert, zurechtgemacht, die Haare, jedes Haar an seinem Platz, schauen uns so an. Ich sage:
Hallo.
Als der Krieg beendet war, als der Dayton-Vertrag unterschrieben war, ich kann mich noch erinnern, dass ich mich an dem Abend hingesetzt habe und dass ich so viel gegessen habe. Ich habe so viel gegessen und so viel getrunken wie seit Jahren nicht mehr. Erst in diesem Augenblick habe ich entschieden, dass ich das komplette Leben wieder in mich einsaugen werde. Gib mir Luft zum Atmen.
Das war der Moment, in dem es plötzlich nicht mehr die Hauptnachricht in den Medien war. Nach Dayton hört es einfach auf, ein Teil des Diskurses in der Gesellschaft zu sein. Es war nicht mehr wichtig. Und da erst merkte ich, dass das Geschehen in Ex-Jugoslawien das Einzige war, das meine Identität in irgendeinem Sinne bestätigt. Man muss mal überlegen, wie krank das eigentlich ist, wenn es einem leid tut, dass es keine schlimmen Nachrichten mehr gibt.
Ich fahre nach Sarajevo rein. Wenn man von Tuzla nach Sarajevo fährt, liegt bei der Einfahrt in die Stadt der städtische Friedhof auf der linken Seite. Und das Erste, was ich sehe, ja, das ist praktisch das Erste. Man fährt hoch in die Stadt und auf der linken Seite ist das Olympische Stadion. Die Olympische Halle, völlig abgebrannt und zerstört. Und auf der rechten Seite ist der Friedhof, der 10-mal größer ist, als er vor dem Krieg war. Nur die Weißen, die neuen weißen Grabsteine, muslimische, katholische, orthodoxe. Natürlich gibt es am meisten die muslimischen Grabsteine. Und von der linken Seite, dort, wo die Hilfsstadions waren, die Hilfsstadions auf dem Kosovo, dem Olympischen Stadion, ist ebenfalls ein Friedhof. Dort ist nichts mehr. Es gibt keine Spielfelder mehr, sondern nur Gräber.
Ich bin damals mit meinem Vater und meinem Bruder nach Bosnien gefahren und wir sind in Sarajevo und in Bosnien im Grunde wirklich wie Touristen angekommen. In weißen, gebügelten Hemden mit Fotoapparaten, neben jedem abgebrannten Haus, jeder Tankstelle, Knips, Knips. Man muss fotografieren, man muss das dokumentieren. Und schon nach der dritten Hütte hatte ich keine Lust mehr. Wie kann man alles aufnehmen? Sieht alles gleich aus, diese Hässlichkeit des Krieges. Ich erinnere mich an die Fotos nach dem Zweiten Weltkrieg, das zerstörte Berlin und all diese großen geschichtlichen Augenblicke. Eine Aura hatten diese Fotografien. Und meine Fotografien von Bosnien, die sind einfach nur hässlich.
Dann die Rückkehr nach meiner ersten Reise wieder nach Hamburg. Und dieses Gefühl der Rückkehr nach Hause ins Exil. Du kehrst nach Hause zurück im Exil. Ja, du kehrst tatsächlich nach Hause zurück. Denn dort sind deine Sachen, die du besitzt, dort sind deine Bücher und dort ist alles. Alles ist in Hamburg. In Bosnien sind nur die Scherben und die Überreste eines Lebens.
Tvoj telisija gorole sestro, pak će se povratat moj ta.
Landschaften, Synchronisation der Fluchtwege. Von und mit Vernessa Berbo, Branko Šimić und Jons Vukorep.
Deswegen finde ich jetzt irgendwie, dass man irgendwie über Biografien erzählt und auch irgendwie daraus politische Schlüsse zieht, finde ich total uninteressant, weil auch genau diese politischen Erfahrungen oder diese politischen Schlüsse, wie auch immer die wichtig sind, sind einfach nicht übertragbar. Oder mindestens sollte sie keine politische Konsequenz haben. Deswegen finde ich das total uninteressant, genauso wie ich eigentlich auch als ich oder als künstlerisch tätiger Mensch irgendwie total uninteressant finde, irgendwie über meine Biografie zu erzählen. Weil das widerspricht eigentlich irgendwie, was das ist, das Persönliche und die Erfahrung und die Gefühle. Ich habe irgendwas dagegen. Ich habe wirklich was dagegen. Ich habe was dagegen. Das tut mir irgendwie weh.
Ton und Technik Alexander Brennecke und Barbara Zwirner. Regieassistenz Susanne Franzmeier. Co-Regie Vernessa Berbo und Jons Vukorep. Regie Branko Šimić. Produktion Deutschlandradio Kultur 2009.
Dieses Hörspiel ist 2009 entstanden, aber die Auseinandersetzungen mit den Kriegen in Ex-Jugoslawien, die ist bis heute auch noch lange nicht abgeschlossen. Zwei der Beteiligten aus diesem Hörspiel, die haben ein neues dokumentarisches Hörstück gemacht, auch ein Erinnerungsstück. Darin geht es um das Massaker von Srebrenica im Juli 1995. Und dieses neue Stück erzählt aus drei Perspektiven. Aus der Perspektive eines Überlebenden, eines Täters und eines UN-Soldaten von damals. Das Hörspiel heißt Srebrenica. Und ihr findet es ganz neu in unserem Deutschlandfunk-Hörspiel-Podcast.